Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
Ich denke über verschiedene Dinge nach, aber eine Sache wollte ich Ihnen erzählen. Nämlich, dass es gestern Abend, also am Montagabend, im RTL-Dschungelcamp ein Rassismus-Eklat gab. Und da würde mich interessieren, wie Sie darüber nachdenken. Und zwar gibt es jetzt, ich glaube, 12 oder 11 verschiedene Prominente oder Möchtegern-Prominente, die da in den afrikanischen Dschungel eingezogen sind. Das ist wegen Corona nicht mehr der australische, sondern sie haben ein neues Camp in Afrika aufgebaut und werden dort jetzt 2 Wochen lang beobachtet und mit Dschungelprüfungen konfrontiert. Und unter anderem sind dort eingezogen ein Playmate und Model, das quasi berühmt geworden ist, weil sie damals eine Affäre mit Dieter Bohlen hatte, das sogenannte Teppichluder, das genau so in der Presse ja dann auch beschrieben worden ist. Was ich an sich schon eine schwierige Äußerung finde, weil dieses Model gesagt hat, dass sie diese Affäre mit Dieter Bohlen niemals in einem Teppichladen gehabt hat, sondern in irgendeiner Art von Stoffgeschäft und selbst Iranerin ist. Das heißt, man könnte ihr auch zugutehalten, dass das Wort Teppichluder an sich, das wahrscheinlich sowieso entwertend ist, gleichzeitig vielleicht eine rassistische Zuordnung bekommt, weil sie eben aus dem Iran stammt. Und dieses Model hat sich gestern gestritten in einem ganz hochgeheizten Streit mit einem anderen schwarzen Model, das von Germany's Next Topmodel dort eingezogen ist. Und ich habe den Streit dort gesehen und hatte erstmal das Gefühl, dass das erstmal was wahnsinnig Unaufregendes ist. Die haben sich beleidigt ohne Ende, die sind sich hinterhergestiegen, die haben sich angebrüllt. Und irgendwann, wirklich nach Minuten des Streits, hat das sogenannte Teppichluder dem schwarzen Model entgegengerufen, geh doch in den Busch, wo du herkommst. Und daraufhin gab es schon einen Bruch in der Sendung. Man hat gemerkt, dass die Stimmung sich verändert, dass die anderen Camp-Teilnehmer, Anushka Renzi ist da, Peter Althoff, der Bodyguard ist da, also ja auch verschiedene Disziplinen, alle sind ein Stück auf die Bremse getreten, haben auch von ihr gefordert, dass sie sich dafür entschuldigen muss. Harald Glöckler, der Designer, hat auch gesagt, das ist eine Äußerung, die hat hier gar nicht zu suchen. Also man hat gemerkt, dass das eine dieser Beleidigungen war, die zumindest gar nicht geht, weil sie unterste Schublade ist. Das schwarze Model selbst hat geäußert, dass es wahnsinnig rassistisch ist. Und dann hat sich Janina Yousefian, also das Teppichluder, das sogenannte, dann auch entschuldigt. Und gleichzeitig war es aber so, dass direkt im nächsten Schnitt RTL beschlossen hat, dieses Model herauszunehmen, weil Rassismus in dieser Sendung nicht zu suchen hat. Und daraufhin entbrannte, und ich habe das gestern ein Stück weit verfolgt, eine Debatte auf Twitter, dass sich viele Sendungen da hätten mal eine Scheibe von abschneiden können, wie wahnsinnig redaktionell schnell RTL da reagiert hat. Gleichzeitig hat Janina Yousefian heute Morgen, habe ich schon verfolgt, auf Twitter gesagt, dass sie findet, jeder hat auch eine zweite Chance verdient. Andere wiederum sagen, auch wenn es Rassismus war, hätte auch das schwarze Model herausgenommen werden müssen, weil sie ja genauso auch beleidigt und gestritten hat. Also es ist eine ganz große Streitgemengelage im Dschungelcamp mit einem Rassismus-Eklat und einer ganz schnellen redaktionellen Konsequenz.
Und da soll ich jetzt sagen, was ich dazu denke. Da denke ich erstmal beim Zuhören ganz viel. Also erstmal als allererstes denke ich sozusagen ganz klassisch kulturkritisch, wer braucht das Dschungelcamp und warum sind Intellektuelle wie Sie Zuschauerinnen des Dschungelcamps? Das ist mal Frage Nummer 1. Die Frage, die sich daran anknüpfen würde, ist, wer braucht überhaupt dieses Trash-Fernsehen? Da ist RTL ja nicht nur mit dem Dschungelcamp vertreten, sondern mit vielen anderen Dingen auch, die, glaube ich, auch nicht zur Aufklärung und Verbesserung der Welt beitragen. Dritter Gedanke, den ich dabei habe, ist, das passt punktgenau zu dem, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, nämlich die Entgrenzung. Und Dschungelcamp an sich hat ja als Geschäftsidee die Entgrenzung, weil Leute müssen ja dort wahrscheinlich irgendwelche Würmer essen und dergleichen Dinge und sich schlecht in der Öffentlichkeit benehmen und das gucken alle an. Das ist ja dasselbe Phänomen, was wir letzte Woche besprochen haben, dass irgendwelche sozusagen Konventionen, die ganz selbstverständlich in einer Gesellschaft existieren, aufgehoben werden zugunsten eines Voyeurismus und einer persönlichen Beteiligung an den Problemen von Menschen, die man gar nicht kennt. Ja. Der vierte Punkt, den ich interessant finde, ist dann, das haben Sie ja auch hervorgehoben, die schnelle Reaktion von RTL. Das ist aber, glaube ich, einfach nur professionell, weil die jetzt alle gelernt haben, das geht nicht mehr. Und dann wäre mein fünfter Punkt beim Zuhören dazu, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also wenn die dafür sich jetzt entschuldigen oder irgendwie zurechtgewiesen werden, sind sie dann weniger rassistisch? Das finde ich ja immer den interessantesten Punkt. Ja? Also wo verschwindet eigentlich der Rassismus hin, wenn man gesagt kriegt, das durftest du jetzt aber nicht sagen? Also ist er denn weg oder was heißt das? Und insofern finde ich diese Gemengelage dessen, was Sie da beschrieben haben, sozusagen bildet unheimlich viel gleichzeitig ab. Insofern ist das ein interessantes Ding.
Also ich habe mich ja öfter schon gefragt, warum ich beim Dschungelcamp öfter mal einschalte. Also nicht ganz so regelmäßig, aber mich interessiert es irgendwie schon, weil da finde ich auch interessante kulturelle Dinge passieren. Das ist ja das 15-jährige Jubiläum. Und ich habe letztens durchgesäppt, als es das Dschungelcamp-Klassentreffen gab. Also das heißt, die haben die Highlights aus den letzten 15 Jahren gezeigt. Und da fand ich schon total interessant, auch wenn es ja ein sehr entgrenztes Phänomen ist, wie sehr auch dort sich eine Entwicklung irgendwie widerspiegelt, die Gesellschaft ausmacht. Also die haben vor 12 Jahren ganz andere Sachen eben gesagt als heute. Die haben vor 12 Jahren Sachen gesagt, für die sie gestern rausgeworfen wären. Ich fand interessant, dann gab es mal irgendeine Staffel, wo explizit eine Person von der ganzen Gruppe gemobbt wurde und die haben dann alle gesagt, die soll raus, sonst gehen alle raus und so weiter. Und die einzige Person, die sich aus diesem Gemobbe rausgehalten hat und eher Zivilcourage gezeigt hat, wurde am Ende von den Zuschauern zum Dschungelkönig gewählt. Also man kann da, finde ich, viele so kleine soziale Lesarten auch rauslesen, wer da die Sympathie des Publikums gewinnt, wer extra irgendwie immer in die Prüfung gewählt wird, wie die Leute sich auch mit einander solidarisieren. Spannend finde ich auch immer, dass das teilweise Prominente sind, von denen man weiß, dass die eigentlich immer im Rausch ihrer selbst und in Events und in einem kompletten Alltag stehen, bei dem sie gar nicht zum Nachdenken kommen. Und in diesen 2 Wochen, wo sie komplett isoliert sind, natürlich mentale Zusammenbrüche erfahren, aber dann auch sehr selbstbestimmt erzählen, was eigentlich die Dinge sind, die sie aufgeschoben haben und die sie dann gerade beschäftigt. Und ich finde, das macht die Sendung am Ende schon ein Stück weit gehaltvoll, weil man Menschen nochmal von einer anderen Seite kennenlernt. Und gestern, und deswegen habe ich es Ihnen jetzt erzählt, gestern hat mich eben schon dieser Rassismus-Eklat auch interessiert, weil ich eben das Gefühl hatte, dass auch die Moderatoren sehr selbstverständlich immer über Teppichluder reden, was sich eben in dieser Zuordnung, wo sie ja gar nicht im Teppichladen was auch immer getrieben hat, und selbst das wäre ja entwertend, wenn man sie darauf reduziert, finde ich, ist ja selbst ein rassistischer Begriff. Der wird aber, weil er eben so auf so einer Mikroebene stattfindet, gar nicht reflektiert, während etwas, das ja sehr radikal und entkontextualisiert gesagt wird, wie das, was sie da gesagt hat, geh in den Busch, wo du herkommst, auf das sehr radikal auch und sehr laut reagiert wird. Und ich würde sagen, das nimmt sich eigentlich nichts davon, eine Person seit 20 Jahren als Teppichluder zu diffamieren, obwohl sie im Teppichladen gar nichts getrieben hat.
Ja, aber das würde ich ja so sehen. Also das ist ja meine Frage. Also verschwindet der Ausgrenzungswunsch, verschwindet die rassistische Borniertheit, verschwindet der Wunsch nach Beleidigung und sonst was, wenn man nicht mehr beleidigen darf. Also das, was die gesellschaftlichen Mechanismen sind, die dazu führen, dass andere Menschen herabgesetzt werden, die gibt es ja trotzdem noch, auch wenn die Sprachregelung eine andere wird. Das finde ich das Spannende. Und ich kann schon nachvollziehen, dass Sie da soziologisch interessante Aspekte bei so einem Sendeformat irgendwie sehen. Aber was ich ja voll eklig finde an dem Ganzen, ist sozusagen die Rolle des Voyeurs, die man bekommt. Also sozusagen die Freude daran teilhaben zu können, wie andere sich schlecht benehmen gegenüber den jeweils anderen. Und das aber das sozusagen Grundprinzip ist, weil einer muss ja irgendwie gewinnen bei dem ganzen Quatsch. Ja. Und mir ist jetzt eingefallen, jetzt kommt, erzählt der alte weiße Mann aus der Archäologie des Fernsehens. Es gab früher eine Samstagabendshow, die hieß Wünsch dir was, mit Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Die Älteren werden sich noch erinnern. Ansonsten, wenn man das bei YouTube irgendwie sehen kann, sensationell. Und zwar war das eine Fernsehshow, die im Grunde genommen in diese 68er Kulturrevolution passte und anders gar nicht zu verstehen wäre. Die haben irre Sachen gemacht. Die haben sozusagen die normalen Spiele, also es traten immer Familien gegeneinander an. Und das Design war so, dass diese Konkurrenzspiele stattfanden. Also ein Familienvater sitzt irgendwo und ein Fließband läuft vorbei und darauf sind Gegenstände und er muss sich merken. Und je mehr er sich merkt, desto besser performt er gegenüber dem anderen. Nun ist aber der Witz gewesen bei diesen scheinbar normalen Spielarrangements, dass neben diesem Vater ein Telefon steht und plötzlich das Telefon klingelt, während er seine Sache macht. Ja? Und geht er jetzt ran, geht er nicht ran und so weiter. Und dann ist irgendwie der Bruder dran, also er geht ran, dann ist der Bruder dran, den er irgendwie seit 20 Jahren wegen Streit nicht gesprochen hat. Und jetzt ist die Frage, sagt er, bin ja in der Spielshow, ich muss hier gewinnen, oder redet er mit dem Bruder? Und das Witzige war, dass bei all diesen Spielen die Prämierung sozusagen immer genau umgekehrt lief, als man dachte. Ja, das heißt, der Vater, der mit seinem Bruder geredet hat, der hat die meisten Punkte gekriegt und nicht derjenige, der die meisten Produkte gezählt hat. Und jetzt frage ich mich doch, ob nicht eigentlich so diese Elemente, die jetzt interessant sind, alltagskulturell, bei so einer Show wie Dschungelcamp, ob man die nicht sozusagen zivilisieren könnte und wieder zurück zu Formaten kommen könnte, die solche kontraintuitiven Elemente halten, aber sozusagen nicht dafür in den Dreck gehen müssen.
Ja, und diese ähnliche Prämierung findet zumindest auf einer kulturellen Ebene ja auch so statt. Also wenn man diese Sendung sieht, und die ist ja schon zu 10% Prüfung, der Rest ist ja, was die da besprechen und wer da mit wem lästert und so. Also da sind es viel mehr diese sozialen Aspekte. Die Prämierung öffentlich, wer da auf Twitter irgendwie wen kommentiert, die finden tatsächlich eher im Gegenteil statt, habe ich das Gefühl. Dass man sofort sieht, da ist eine Person, die müssen dann nachts immer das Lagerfeuer bewachen und müssen dann so Schichten ausmachen. Und die Person, die sich die ganze Zeit krank stellt, weil sie eigentlich durchschlafen will, die wird auf Twitter dann auch bestraft oder quasi kommentiert, dass das ein asoziales Verhalten ist der Gruppe gegenüber. Oder die Vegetarierin, die sagt, dieses ganze vegetarische Tofu und alles, was meine Ration ist, das esse ich, aber auf einmal habe ich doch Lust auf Fleisch und esse was von den anderen mit. Das wird kommentiert, dass das nicht teamfähig ist. Und insofern gibt es viele Elemente, die von diesem Ekel wegkommen. Und gleichzeitig merkt man, und da finde ich, stimmt auch, dass man als Voyeur da auch in eine Mitverantwortung geht, stimmt es, dass die ganze Situation mental so gebaut ist, dass man an seine Grenzen kommt und auch die Nerven verliert. Also sie haben wenig Essen, sie können nicht lange schlafen, sie sind auf engstem Raum. Das sind nur Charaktere, die ja auch gecastet sind, weil sie besonders laut sind und besonders anstrengend sind. Und das ist, glaube ich, am Ende das ja auch die Zumutung, die der Sender verantworten muss. Dass es gar nicht so ist, ob man diesen Wurm isst oder nicht oder davon den Baum springt oder nicht, weil das sind Prüfungen, die am Ende, finde ich, gar nicht so wahnsinnig sadistisch sind. Aber in diese mentale Situation gedrängt zu werden, bei denen die Camp-Teilnehmer schon an Tag 2 sagen, das haben sie enorm unterschätzt, und dann eben total entgleisen, sprachlich und im Verhalten sowieso, das ist, glaube ich, schon eine Zumutung, für die man dann Verantwortung trägt.
Ja, aber das spekuliert doch wiederum in extremer Weise auf diesen Voyeurismus. Und das, was Sie bei Twitter als Reaktionen beschreiben, könnte man auch andersrum sehen und als Mobbing. Also mir kommt das so meutemäßig vor. Ja, es ist ja wie Situationen klassischerweise in einem Schullandheim stattgefunden haben. Und derjenige, der sich nach Meinung der Gruppe scheiße benimmt, der wird dann entsprechend gebasht und ausgegrenzt. Und das findet jetzt sozusagen von Seiten einer anonymen Meute statt. Und sowas ist mir alles als jemand, der sich früher sehr viel mit Gruppengewalt und sowas beschäftigt hat, ein bisschen sehr unheimlich. Also wenn ich sagen würde, da gibt es vielleicht gute Elemente drin, dann überwiegt aber das Schlechte. Also deshalb würde ich mein Statement vom Anfang wiederholen. Ich glaube, die Welt wäre besser ohne Dschungelcamp.
Und ich kann vielen Elementen, die Sie nennen, zustimmen. Und gleichermaßen glaube ich, dass sich die Rahmenbedingungen natürlich ändern. Es ist ja was anderes in einer Fernsehsendung, ob es jetzt Twitter gibt oder nicht, wenn da so eine anonyme Masse außen vor steht, die da rein urteilt oder irgendwie darüber spricht. Und gleichzeitig wissen wir, dass im digitalen Raum die Leute dann auch extremer sich positionieren und Hate Speech und solche Dinge dann ja auch zum Vorschein kommen. Gleichzeitig habe ich, und das war eher durch dieses Reingeseppe in dieses RTL-Dschungelcamp-Klassentreffen von 15 Jahren, habe ich das Gefühl, dass es am Ende schon auch eine starke, ich will nicht sagen Familiensendung ist, aber viele Dinge, was deutsche Prominente, wo ich immer jahrelang gesagt habe, die finde ich wahnsinnig überflüssig, die sind doch am Ende schon auch das, was vielleicht eine banale und triviale Kultur ausmacht, aber was sie eben ausmacht, dass sich Gesellschaft auf ein paar Persönlichkeiten irgendwie verständigen kann, über die man sich auch bestimmter Dinge vergewissert, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, dass man sie kennt, dass man sie als Protagonisten in bestimmten Szenerien rezitiert. Also am Ende ist das vielleicht nicht für mich das schöne, vorzeigbare Bild von irgendeiner Hochkultur, aber am Ende ist es ja das, was Gesellschaft, auf welcher Ebene auch immer, sich darauf einigt, dass das Formeln untereinander sind.
Ja, aber jetzt sage ich nochmal etwas aus der Sicht des Sozialpsychologen. Das ist ja eine Shifting Baseline. Das heißt, was dort als Standard heute irgendwie läuft und sich in 15 Jahren auch verändert hat, ist aber möglicherweise ethisch betrachtet trotzdem ein schlechterer Standard als der, der gesellschaftlich vor 15 Jahren gewesen ist. Aber vielleicht ist es einfach nur kulturkonservativ, was ich sage, aber ich finde, die Welt wäre besser ohne Dschungelcamp.
Und aus meiner Einsamkeitswarte habe ich das Gefühl, dass wenn es noch irgendwie kollektive Momente gibt, die eine Gesellschaft auch, wenn man bei 5 verschiedenen Smartphones im Haushalt 5 verschiedene Sachen gucken kann und man sich irgendwie zusammenrottet und die Tochter sagt, ich fand das, was der Camp-Teilnehmer gesagt hat, geht aber gar nicht. Und der Vater sagt, für mich ist es gar nichts Neues, habe ich irgendwie doch das Gefühl, dass es was Zusammenhaltendes stiften könnte.
Ah, wir sind tatsächlich mal diametral entgegengesetzter Meinung. Wunderbar.